Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. In dieser verzwickten Lage des Landes brauchen wir natürlich auch unbedingt die satirische Perspektive. Florian Schröder ist bei uns, Kabarettist, Autor und Moderator. Dazu drei Koryphäen der Hauptstadtberichterstattung. Marina Kombaki vom Spiegel, Carina Mössbauer von der digitalen Medienplattform The Pioneer und Eckart Lohse von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Herr Schröder, wenn man die politische Debatte der vergangenen Jahre verfolgt, gewinnt man ja ziemlich schnell den Eindruck, überall ist Krise, überall ist Niedergang. Woher kommt eigentlich dieses Gefühl? Ist Deutschland tatsächlich so schlecht dran oder reden wir das Land schlechter? Reden wir das Land schlechter, als es ist?
Also empirisch ist es so, dass wir offenbar eine große Tradition haben, die Situation schlechter darzustellen, als sie ist und uns in Krisen und Katastrophen reinzureden. Das scheint mehr als ein Hobby zu sein. Und entsprechend würde ich auch aktuell konstatieren, die Lage ist schlechter, aber sie ist nicht so schlecht, wie sie oft gemacht wird. Und dieser apokalyptische Furor ist schon sehr irritierend, den ich da häufig beobachte.
Carina Mössbauer, in Berlin wird ja derzeit an einem großen Reformpaket gearbeitet. Jetzt gibt es aber schon überall Zweifel, ob es gelingt, da Bedeutendes in Gang zu bringen. Woher kommt dieses Missverhältnis eigentlich? Reformdruck auf der einen Seite und wenig Aufbruchstimmung auf der anderen?
Naja, also ich würde mal sagen, ein Hauptgrund ist, dass die Regierung ja mehrfach schon nicht so ganz glücklich aussah, was das Erwartungsmanagement angeht. Also dass man eben vom Herbst der Reform gesprochen hat, dann sollte es einen Frühling der Reform geben. So, jetzt nähern wir uns dem Sommer und die Reformen sind sehr dosiert bislang auf den Weg gebracht worden. Und ich glaube, dass diese Schere, die da auseinandergeht zwischen einerseits Erwartungen schüren und andererseits liefern, die ist halt sehr groß und deswegen auch die Skepsis in der Bevölkerung.
Marina Kombaki, der Bundeskanzler sagt ja gern zu den Menschen, wir müssen mehr arbeiten, mehr Eigenverantwortung übernehmen. Wir können den Sozialstaat nicht mehr so finanzieren wie bisher. Ist das die notwendig ehrliche Reformbotschaft, die es jetzt braucht?
Ich glaube, das ist eine Frage, die sich Friedrich Merz mitunter auch stellt. Die Frage der Kommunikation, die Frage der Ansprache. Wie ehrlich gibt man sich? Wie offen formuliert man, dass die Politik den Menschen auch Zumutungen abverlangen wird? Ich habe den Eindruck gehabt, es war zunächst seine Art, ich stehe hier und sage den Leuten die Wahrheit. Inzwischen aber schreckt er davor zurück und bemüht sich eher in so einer anderen Rolle, in der Rolle des Mutmachers, des Gute-Laune-Kanzlers.
Gut, da hat er ja möglicherweise noch viel vor. Eckart Lohse, Sie haben mal geschrieben, das Schlechtreden des Landes ist inzwischen so eine Art Volkssport geworden. Liegt das vor allem an der politischen Debatte, an der Art, wie Medien berichten oder vor allen Dingen daran, dass die Probleme zumindest inzwischen größer erscheinen als die Fortschritte und die Lösungsmöglichkeiten?
Also ich glaube, es gibt natürlich einen objektiven Grund. Es geht uns nicht so gut, wie es uns vielleicht in Jahren mit einer größeren Wirtschaftskraft gegangen ist. Das ist sicherlich so. Ist auch nicht die erste Senke dieser Art, wenn auch die längste oder eine der längsten, die Deutschland so erlebt hat. Aber tatsächlich ist es ja sowohl in der Politik, Stichwort AfD, als auch in Teilen der Medien, also vor allem der sozialen Medien so, dass man mit Schlechtreden eigentlich eher punkten kann. Also wenn man sich anguckt, womit die AfD Erfolge hat, dann ja nicht, indem sie sagt, tolles Land, super, hier wollen wir erhalten, alles so herrlich schwarz-rot-gold hier, sondern eigentlich das Land ist am Boden. Und das hat man natürlich in einem Teil mindestens der sozialen Medien, zum Teil auch der Qualitätsmedien, neigen wir auch dazu, sehr kritisch, sehr schlecht zu schreiben und nicht ab und zu mal zu erwähnen, dass wir immerhin noch mit unseren 84 Millionchen die Nummer 3 auf der Liste der Wirtschaftsleistungen dieser Erde sind. Also deswegen hatte ich das so formuliert.
Bad News are good news gibt es ja schon länger als ein Stichwort. Wenn wir uns mal auf die handelnden Personen konzentrieren, die jetzt jeden Tag uns erklären wollen, einige Namen sind schon gefallen, was jetzt alles gut ist und gut werden muss und wie das gut werden muss und was wir alles unternehmen, Florian Schröder, wer aus der politischen Klasse bringt Sie denn im Moment aufgrund seines Verhaltens und seiner Äußerung am meisten auf die Palme?
Also lange Zeit war das Katharina Reiche, weil ich da doch den Eindruck hatte, da ist jetzt nicht die geballte Kompetenz in diesem Bereich am Werk, um es mal vorsichtig zu sagen. Sie hat sich jetzt ein bisschen zurückgenommen, muss sie auch, sie hat viel zu tun. Sie hat mittlerweile mehr Beratungsfirmen als Staatsminister im Ministerium. Mittlerweile ist es ein bisschen der Kanzler geworden, weil ich immer finde, es gibt bei ihm so eine Diskrepanz. Also auf der einen Seite lobt er dann, das ist das, was Sie vorhin meinten, so ein schönes Land und das tollste Land und was haben wir nicht alles? Und dann denkt man so, ja, okay, Opi freut sich. Und im nächsten Moment kommt dann wieder so die Keule, aber wir müssen auch was tun, das wird nicht so bleiben. Und es hat immer so einen überpädagogischen Eros, dass ich dann manchmal denke, ja, also ein bisschen weniger Volkserziehung wäre dann auch ganz gut, weil es sind dann ja doch insgesamt wahlberechtigte Menschen, zu denen er spricht. Und er behandelt sie nicht immer so, ist mein Eindruck. Und da liegt für mich eine Gap, die ich sehr unterhaltsam finde.
Besonders verhaltensauffällig ist im Moment auch Bärbel Baas, Co-Chefin der SPD und Bundessozial- und Arbeitsministerin. Ist sie die richtige Frau am richtigen Platz?
Sie ist jedenfalls immer mal wieder für einen flotten Spruch zu haben. Also Stichwort Bullshit und andere unflätige Begrifflichkeiten, mit denen sie ihre Koalitionskollegen immer mal wieder auf die Palme bringt. Und ja, uns natürlich auch viel Material gibt, um über sie und ihre Politik zu schreiben. Bärbel Baas hat heute wieder etwas Bemerkenswertes getan. Es ist aus ihrem Ministerium, aus dem Arbeitsministerium, ein Gesetzesentwurf. Der hat den Weg nach außen gefunden, und zwar für das hoch umstrittene Thema Ende des 8-Stunden-Tags, also weg von der verbindlichen Tagesarbeitszeit hin zu einer flexibleren Wochenarbeitszeit. Dieser Gesetzentwurf ist deswegen bemerkenswert, weil er sehr, sehr klar die Handschrift des DGB trägt. Und ich glaube, das ist der nächste Aufreger, den Bärbel Baas mitten in dieser heiklen zugespitzten Reformphase jetzt in diese Koalition hineinträgt. Und sie ist zumindest eine Frau mit Überzeugungen, kann man ihr zugutehalten, die aber wenig Kompetenz vielleicht im Bereich der Moderation, der Vermittlung an den Tag legt.
Da passt sie ja vielleicht zu Katharina Reiche auch ganz gut. Das Selbstbestimmungsrecht der Frauen wird ja im Bundeskabinett sehr exzessiv ausgelegt. Beide gehen ja oft unabgesprochen an die Öffentlichkeit. Das freut die Öffentlichkeit, auch uns. Dann haben wir viel zu berichten. Das erfreut weniger politische Stringenz und Klarheit und Strategie. Sind das Ego-Shooter oder steckt dahinter tatsächlich eine Strategie?
Im Sinne der Emanzipation kann man sagen, ja, es ist vielleicht sogar wünschenswert, diese Auftritte. Aber ich sehe grundsätzlich das Problem, dass wir eine Koalition haben, die zusammengehalten wird von Parteichefs, wo man sagen muss, in allen Parteizentralen herrscht aktuell ja so Alarmstufe dunkelgelb. Also jeder Parteichef hat irgendwie mehr oder weniger öffentlich eine Personaldebatte an der Backe. Also wir hatten die Kanzlerwechselgerüchte, Söder ist sehr angeschossen und eben auch die zwei SPD-Parteichefs, wo im Hintergrund in der Partei schon ja gemunkelt wird, wer könnte denn übernehmen nach den Ostwahlen. Und das ist, glaube ich, ein sehr großes Problem, weil sie nicht wirklich die Kraft haben, eigentlich qua Amt jetzt wirklich diese tiefgreifenden Reformen umzusetzen, wo jeder auch, naja, heilige Kühe wird schlachten müssen. Und ich glaube, dass beide Partner, also Union auf der einen Seite und SPD auf der anderen, so in einer gewissen Zange sind. Also die SPD eben, weil sie ein Stück weit immer auf Absolution bei den Gewerkschaften hofft und eben die Gewerkschaften im Nacken hat. Und die Union so ein Stück weit ist in Geiselhaft, vielleicht ein sehr harter Begriff, aber von der eigenen Fraktion, die eben ja auch schon mittels Papieren über den PKM, Parlamentskreis Mittelstand, rote Linien gezogen hat und quasi gesagt hat, Kanzler bis hierhin, aber nicht weiter, weil man ihm nicht so ganz traut, sozusagen nach diesem Schuldenberg nochmal möglicherweise für die Union sehr wichtige Themen aufzugeben.
Schuldenberg ist ein Stichwort. Lars Klingbeil, der andere SPD-Vorsitzende. Bösartige Stimmen aus dem ortholiberalen Bereich würden ja sagen, Bewacher der Geldkiste und Sozialdemokrat ist ein Widerspruch in sich. Aber macht er denn seine Arbeit so, dass man sagen kann, er ist einer der stabilisierenden Faktoren in der Regierung?
Also Bewacher der Geldkiste und Sozialdemokrat muss ja gar kein Widerspruch sein. Also wenn wir an Peer Steinbrück denken oder jetzt war Wolfgang Clement war nie Finanzminister, aber immerhin Wirtschaftsminister. Also dass Sozialdemokraten auch mit Geld umgehen können, also das ist ja schon mehrfach belegt worden. Das ist es gar nicht mal. Das Problem bei Klingbeil ist natürlich, dass er schwach ist. Nicht die falsche Gesinnung hat, was das Sparen angeht, aber dass er natürlich von seiner eigenen Partei geschwächt worden ist, das wissen wir. Bärbel Baas ist gestärkt worden durch die Wahlergebnisse auf den Parteitagen. Das heißt, Klingbeil hat nicht den Mumm, den er eigentlich haben müsste, den auch andere sozialdemokratische Anführer vor ihm hatten. Das ist, macht die Sache schwierig für Merz. Er hat eben nicht wie Merkel, hatte einen Müntefering oder einen Steinbrück, die im Grunde genommen die eigene Partei mitgezogen haben. Den hat Merz nicht, sondern er hat im Grunde genommen einen Partner da in Klingbeil, mit dem er sich, glaube ich, in vielen Punkten einig ist in der Sache. Ist ja ein konservativer Sozialdemokrat, der Lars Klingbeil, der sich aber nicht durchsetzen kann. Und da wiederum kommt er gut mit Merz zusammen, der sich natürlich auch an vielen Punkten nicht durchsetzen kann. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem in dieser Regierung. Und um an diese Frage von gerade nochmal anzuknüpfen, eigentlich sind das ja gute Modelle, wenn man jemanden hat, der nach links ein bisschen ausgeht, ein bisschen nach rechts, hat immer funktioniert. Von Kohl, Dräger, Blüm ging das oder Fischer und Trittin, die haben dann mit verteilten Rollen gespielt. So, das könnte man hier ja genauso machen und sagen, also der Merz hat seine Reiche und die darf Sachen sagen, die Merz denkt, aber nicht mehr sagen darf. Aber stattdessen regt er sich furchtbar auf, wenn sie ihm reingrätscht, unabgesprochen. Also das eigentlich ist das Personal für eine vernünftige Balance vorhanden. Aber trotzdem treten sie sich dauernd gegen Schienbein und ärgern sich. Und es funktioniert nicht mehr, dieses
Modell. Weil es so hochnervös ist. Weil das all das sind Zeichen von Unsouveränität, von großer Angst letztendlich. Das merkt man. Die Handelnden, die wir jetzt gerade hier benannt haben, nicht nur die Frauen, auch die Herren, sind Getriebene, sind in großer Angst davor, dass die AfD ihnen, sie ist ihnen bereits enteilt und das möglicherweise auch nicht nur in den Umfragen, sondern demnächst auch in echten Wahlergebnissen.
Und bei diesen beiden Damen vielleicht nochmal anknüpfen, die haben ja beide so eine Art Hybridfunktion, weil einerseits wirken sie ein Stück weit, würde ich sagen, nach innen stabilisierend, ja, weil Katharina Reiche so eine Projektionsfläche geworden ist für CDU pur und alle jetzt dort Zuflucht suchen, die irgendwie von Merz enttäuscht sind, aus der eigenen Fraktion. Und bei Baas eben auch, die spricht die doch eher links oszillierende SPD-Fraktion an. Aber nach außen hin, für diese Koalition, ist es natürlich schwierig, dass sie immer wieder auffallen mit Wortmeldungen, die dann halt zeigen, wie groß das Spannungsfeld in dieser Regierung ist.
Also ich glaube, man muss auch eines vielleicht sagen, es ist ja gar nicht so, dass die Regierung nichts leistet oder dass sie nicht arbeitet. Es sind, glaube ich, 135 Gesetze, die innerhalb guten Jahres beschlossen worden sind. Also das ist ja wirklich viel. Die machen viel. Und ich glaube, es geht auch weniger darum, dass die nicht handeln oder dass die sich nicht bewusst sind, was auf dem Spiel steht, sondern die Kommunikation ist einfach so unfassbar schlecht, genau wie Sie es beschreiben. Man ist sich intern nicht einig. Es fehlen die Köpfe, das auch über die Rampe zu bringen. Der Einzige mit Regierungserfahrung ist Alexander Dobrindt. Ansonsten hat man sehr viele unerfahrene Leute und man hat halt jetzt einen Kanzler, bei dem man sieht, dass er das Regierungsrüstzeug, das Handwerk einfach nicht beherrscht und auch nicht beherrschen kann. Er war zu lange raus und das rächt sich jetzt. Also der Glaube, wir holen da einen rein, der ist ein bisschen konservativer als die anderen und der wird uns dann die AfD von den Hacken halten, ist einfach ein großer Irrtum, weil Regierung ist eben auch Handwerk und das ist bei ihm nicht ausreichend da.
Wobei es wirklich nicht nur die Kommunikation ist. Also ja, die ist wirklich aus der Hölle, aber es ist schon so, dass sie teilweise einfach handwerkliche Fehler machen bei der Prämie zum Beispiel. Das könnte sich jetzt wiederholen bei der Einkommensteuerreform. Insofern, dass wir aus sehr vielen Ländern jetzt schon hören, entscheidet hier nichts ohne uns, was wir dann irgendwie mitfinanzieren müssen. Das Verhalt, habe ich so das Gefühl, hier im politischen Berlin, je näher man ans Kanzleramt kommt, aktuell noch, ohne zu sehen, dass da eigentlich auch schon wieder die nächste tickende Zeitbombe drinsteckt, dass man eigentlich jemanden, also einen Ländervertreter vielleicht dazu holen müsste in diese Verhandlungen. Und auch was die Reformen angeht, also ich halte es für einen Kardinalfehler, dass man nicht im vergangenen Jahr schon angefangen hat mit diesem Reformprozess, weil jetzt hat man sich ja selbst auch ein Stück weit so ein Ablaufdatum gegeben, insofern das alles jetzt auf diese Vor-Sommerpausen-Zeit hinausläuft.
Danke für das Stichwort Länder. Berlin liegt ja geografisch ziemlich ungeschützt, vor allen Dingen gegen den scharfen Südwind, womit wir bei Markus Söder wären. Ist er nur ein Unterhaltungsfaktor oder ist er möglicherweise auch derjenige, der vielleicht im letzten Moment auch noch begreift, wie wichtig es ist, nicht nur Bayern, sondern ganz Deutschland voranzubringen?
Also ich glaube, er will oder er hat ja den Ansatz, jetzt wieder Krawatte zu tragen und nicht mehr so viele Selfies zu posten mit Döner und Co. und will jetzt wieder seriös werden. Mein Eindruck ist, er hat es übertrieben. Mein Eindruck ist, dieser Weg zurück zur Seriosität funktioniert nicht mehr so richtig, weil er zu viele Wolken hinter sich hat. Also dieser postmoderne Ansatz und Glaube, ich umarme Bäume und möchte eigentlich eine Koalition mit den Grünen und im nächsten Moment hasse ich die Grünen und dann esse ich nur noch Döner und dann bin ich eigentlich Polit-Entertainer und sage, wir halten die AfD klein, indem wir quasi Comedy auf sozialen Kanälen machen oder auf sozialen Netzwerken machen.
In Konkurrenz tritt.
Ja, und jetzt will er wieder zurück zur Seriosität. Mein Eindruck ist, da ist das Ablaufdatum überschritten. Und es waren vielleicht 2-3 Wolken zu viel. Dass er prinzipiell das Zeug dazu hat, das alles zu verstehen und die richtigen Ansätze zu verfolgen, will ich nicht in Zweifel ziehen. Aber ich meine, der Zug ist abgefahren.
Marina Kumbacke, Sie haben ja vorhin gesagt, diese Wandlungen von Merz erst auf die Pauke hauen, dann sich zurückziehen. Also denkt man ja an dieses Sprichwort, als Tiger gesprungen, kann man dann ja auch ergänzen. Möglicherweise gibt es aber im Hintergrund auch noch ein Tiger-Baby, das unbedingt springen will und sich auch viel mehr zutraut, zum Beispiel nicht als Bettvorleger zu landen. Jens Spahn, welche Rolle spielt er eigentlich in diesem Kontext? Wir reden ja darüber, was ist gerade möglich, wer befördert oder wer behindert notwendige Reformprozesse in der Politik?
Ich denke gerade darüber nach, wie Jens Spahn über diese Beschreibung Tigerbaby denken würde. Würde mich interessieren.
Also der Tiger ist zunächst mal noch, zumindest rein formal, der Bundeskanzler.
Rein formal, ja. Ich glaube, dass Jens Spahn von sich durchaus ein anderes Selbstbild hat. Er ist in einer sehr, sehr machtvollen Position als Fraktionschef der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Friedrich Merz hat ihn dorthin geschickt. Eine Entscheidung, von der ich nicht mit Gewissheit sagen würde, ob er sie inzwischen nicht doch er bereut. Nein, Jens Spahn ist ein Machtfaktor, definitiv. Er hat aus dem Debakel im vergangenen Sommer, die gescheiterte Richterwahl von Frauke Brosius-Gersdorf, daraus hat er gelernt. Er bemüht sich mehr um die Loyalität der Abgeordneten. Aber es ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedenfalls, ist Jens Spahn nicht derjenige, den Friedrich Merz fürchten muss. Denn Jens Spahn ist weder in der Partei noch in der breiten Bevölkerung ist Jens Spahn jetzt der, auf den alle warten als Nachfolger von Merz. Nee, da haben wir ja in den letzten Wochen andere Debatten gehabt. Da gab es Tigerbabys in Düsseldorf, glaube ich, sind sie beheimatet. Ja,
aber der ich würde bei Spahn doch eher auf den Punkt abheben, dass er eine sehr starke Rolle hat. Ich meine, wer hätte nach seinen ersten Jahr, oder das war kein volles Jahr, aber von der Wahl zum Fraktionsvorsitzenden bis Jahresende mit den beiden Problem, Großproblem Richterwahl und Großproblem Rente, denn hohe Wetten darauf abgeschlossen, dass er mit so einem sehr, sehr soliden Ergebnis als Fraktionsvorsitzender wiedergewählt worden ist. Er war fast so gut wie beim ersten Mal. Und jetzt hat ein Unionsfraktionsvorsitzender, das ist dann für den kompletten Rest der Legislaturperiode gewählt. Und der kann mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein dem Merz gegenübertreten. Nicht in dem Sinne, ich nehme dir morgen das Kanzleramt weg. Das ist, glaube ich, eben Unsinn. Die Frage stellt sich nicht. Aber wir können uns ja Konstellationen vorstellen, wo man sagt, was machen wir denn eigentlich, wenn diese Koalition zerfällt? Wenn die SPD irgendwie bei 9,9% steht und rausgeht aus der Koalition, dann brauchen sie einen starken Kern, der den Laden zusammenhält. Und ich glaube, da sieht Spahn schon eine Rolle für sich. Sagt, da bin ich jetzt mal gut aufgestellt. Da kriegt der Kanzler mich natürlich auch nicht weg. Ich bin von diesen Abgeordneten gewählt worden. Die wollen mich auch wieder haben. Also ich würde seine Rolle nicht unterschätzen. Nicht im Sinne von Kanzlerkandidat jetzt oder sonst irgendwas, aber der starke Mann in einer wackeligen Regierung.
Er genießt auf jeden Fall in der Unionsfraktion mehr Vertrauen als der eigene Kanzler. Insofern, dass man ihn eher als Hüter des Heiligen Grals dort erachtet. Er hat ja auch damals in der inzwischen ja berühmt-berüchtigten Sitzung in der Villa Borsig, war er derjenige, der gesagt hat, möglicherweise kann man sich bewegen beim Thema Reichensteuer, aber dann muss die SPD sich an anderer Stelle bewegen, wo der Kanzler sich kompromissbereiter gezeigt hatte zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall gutiert in den eigenen Reihen, dass er der härtere Verhandler ist.
Es geht jetzt ja nicht um Haltungsnoten für Politiker wie beim Eiskunstlauf, sondern ja um die Frage, was bedeutet das jetzt, das Verhalten, das konkrete Verhalten, auch Machtfragen, taktische, strategische Fragen, wie man sich selbst aufstellt für den Reformprozess. Carina Mössbauer, wie nah ist Schwarz-Rot? Ja, das war ein Freudscher Versprecher. Ja, aber so ganz freudsch war er nicht, weil ich glaube, Rot-Grün ist ziemlich weit weg von der Realität. Also wie nah ist Schwarz-Rot an einem tatsächlich großen Wurf, was diese Reformen jetzt angeht?
Tja, also ich würde mal sagen, das ist eine Schicksalsgemeinschaft. Und wenn man, was jetzt die Umfragen nahelegen, man im Grunde genommen nicht mehr so viel zu verlieren hat, dann kann man eigentlich nur die Flucht nach vorne ergreifen und möglicherweise durch so einen großen, wirklich großen Befreiungsschlag, der dann alle beeindruckt, vielleicht auch wieder was gut machen. Ich denke, nichts zu tun oder so kosmetische Maßnahmen zu ergreifen, weil man sich eben nicht durchringen kann, wirklich so den großen Wurf auf den Weg zu bringen, ist eigentlich keine Option.
Aber das Gegenteil ist ja magisches Denken. Alle wissen doch, es wird nicht das Paket, die Lösung, der große Wurf oder wie Friedrich Merz sagte, der Big Bang. Hat er ja eingeräumt, den wird es nicht geben. Das war in einem Moment der Einsicht darüber, dass er doch ein bisschen zu viel versprochen hat. Es ist, mein Eindruck ist, die Koalition, die setzt sich jetzt selber, Torschlusspanik heißt die Sendung, selber unter Druck, um so ein bisschen was zustande zu bekommen. Kennen wir ja alle noch aus Schul- und Studienzeiten, das Phänomen der Prokrastination. Ja, irgendwie man wurschtelt vor sich hin, verschafft sich selber so eine Art Zeitdruck, um am Ende doch irgendwie was auf die Reihe zu kriegen. Das ist jetzt auch wieder so ein Moment, aber ich erwarte nicht, dass da Großes kommt. Und mein Eindruck aus der Bundesregierung ist, dass die das inzwischen auch nicht mehr erwarten. Da ist ich erlebe zaudernde, hadernde, zweifelnde Politikerinnen und Politiker. Und Gott, nach dem Sommer geht's weiter.
Ja, ich erwarte es auch nicht. Aber ich würde mal sagen, die wirtschaftliche Lage und die Zahlen kennen wir alle. Das Wirtschaftswachstum schrumpft und ich finde auch, man sollte es nicht zu sehr in Richtung Apokalypse irgendwie drehen, aber trotzdem, der Referenzpunkt ist ja immer der, woher kommen wir, und Industriearbeitsplätze in Tausenden verloren gegangen in den vergangenen Monaten. Deswegen ist da schon auch ein gewisser Erwartungsdruck auch von außen. Also einerseits hat sich die Regierung natürlich selbst unter Druck gesetzt, aber es gibt schon auch ganz objektiv betrachtet irgendwie die Erwartung, dass sich was verändert, um eben aus diesem Loch herauszukommen.
Und ich glaube auch, es gibt viele Menschen, die dazu auch bereit wären. Also es ist ja nicht so, dass alle sagen, ja, macht ihr mal und bitte keine großen Schocks, sondern die Stimmung ist ja so, dass man merkt, okay, es braucht grundsätzliche Reformen und die Regierung macht dabei alle Fehler, die man machen kann. Also mit großen Erwartungen starten, Leuten versprechen, wir machen den großen Schlag. Das Gegenteil von dem sagen, was anschließend getan wird, Merz mit der Schuldenbremse, das ist natürlich schon mal ein miserabler Start, weil die Leute denken, okay, da kommt die große Ankündigung und dann liefert er nicht. Und es ist ja eigentlich auch nicht zu verstehen, warum er nicht liefert, denn er ist ein Kanzler, der 70 Jahre alt ist. Er könnte sagen, diese eine Legislaturperiode, die gönne ich mir, um hier wirklich der Reformer zu sein. Er hat nichts zu verlieren. Er könnte diese eine Legislatur machen, danach sagen, nach mir die Sintflut und ich mache hier den Schröder Plus und gucke, was ich machen kann. Und er müsste genau, wenn er schon als jemand von außen kommt, nicht Rücksicht nehmen auf das, was jetzt wieder passiert. Und ich glaube, das ist ein großer Teil des... Ja, das stimmt. Aber das ist ein großer Teil des Frusts nämlich auch, dass man immer denkt, ja, okay, jetzt haben wir bald die Landtagswahlen im Osten, jetzt machen wir mal nichts mehr. Dann haben wir die Landtagswahlen in NRW im Frühjahr, da müssen wir auch vorsichtig sein. Und dann entsteht diese Parteienverdrossenheit, die man heute häufig beobachtet. Ich glaube gar nicht so sehr, dass wir eine Politikverdrossenheit haben, sondern eher eine Parteienverdrossenheit, nämlich eine Verdrossenheit gegenüber den immer gleichen Strukturen und Vorsichtsmaßnahmen und lieber was groß ankündigen und dann nicht liefern, als was zu tun und am Ende jemanden gegen sich zu haben. Das, glaube ich, ist die viel größere Chance für die AfD, als wenn man wirklich allen wehtun würde mit Reformen.
Und in einem hat der Kanzler natürlich recht, es wird nicht den einen Big Bang-Tag geben und danach ist alles besser, aber es gibt natürlich schon einen Korridor an Maßnahmen, und macht man quasi das Minimum, also den kleinsten gemeinsamen Nenner, bei der Einkommensteuerreform wird schon darüber diskutiert, dass man quasi nur die Freibeträge erhöht und die kalte Progression, das ist quasi ein Automatismus, also damit wäre man dann auf Ampel-Level, das hat sogar die Ampel gemacht, genau, im Grunde genommen ist das ein Etikettenschwindel, das ist ja keine wirkliche Einkommenssteuererleichterung, oder nimmt man wirklich 20, 30, 40 Milliarden in die Hand und stellt sicher, dass es dann auch am Ende im Geldbeutel ankommt. Also da kann man schon verschiedene Maßnahmen ergreifen, aber es bedeutet natürlich, dass man das Geld irgendwo durch Subventionsabbau und so weiter gegenfinanzieren muss und das braucht Kraft.
Wenn man jetzt von Torschlusspanik redet, ich habe ja in meiner Anmoderation behauptet, Zeit sei verplempert worden. Warum ist das eigentlich passiert? Wir reden ja schon längere Zeit darüber, dass einfach Zeit, wie gesagt, verplempert wurde. Seit der Bundestagswahl hat man da dann erst erkannt, mit wem man da eigentlich koaliert, so als hätte man die Koalitionspartner als Katze im Sack gekauft. Woher kamen diese Anlaufschwierigkeiten?
Ich würde den Begriff verplempert nicht verwenden wollen, denn das, Sie haben es auch gerade gesagt, es ist ja wahnsinnig viel gearbeitet worden. Eine Riesenzahl von Gesetzen sind gemacht worden. Ich habe sogar die These, es ist viel zu viel angefasst worden, weil natürlich auch keiner, der zuguckt, noch den Hauch einer Chance hat zu sagen, was macht ihr denn eigentlich? Wenn man mal anguckt, Schröder hat eine Legislaturperiode nichts gemacht, sondern Krieg geführt am Balkan. In der nächsten hat er dann ein großes Ding, den Arbeitsmarkt, angepackt. Das konnten die Leute schon noch verstehen. Irgendwie ist da ein bisschen neben dem Fördern auch noch Fordern. Das war ja auch alles nicht so kostengünstig, wie es verkauft wurde. Aber es hat so funktioniert, es hat Klick gemacht, die Straßen haben nicht gebrannt, es waren keine Massendemonstrationen. So.
Hat ihm trotzdem politisch den Kopf gekostet?
Nein, er hat den Kopf zu früh zurückgezogen. Also sagen wir mal, das letzte Stückchen Mut hat ihm gefehlt, sonst hätte es ihm den Kopf gerettet. Ja. Das ist beim Zocken eben, wenn man dann irgendwie den Trumpf eine Sekunde zu früh zieht. Aber Merkel hat es genauso gemacht, beziehungsweise angeschubst von Müntefering, die ist gewählt worden 2005 und dann sind die im Januar 2006, ist der Müntefering rausgegangen, hat er übrigens, was im Koalitionsvertrag steht mit der Rente mit 67, das haben wir so gemeint. Und dann konnten die Leute das sofort verstehen, ganz klar, ganz einfach. Hier haben wir es zu tun mit einem solchen Riesenkonvolut, das wir ja schon, die wir den ganzen Tag da drauf gucken und sortieren, die ganzen Einzelmaßnahmen erstmal sortieren müssen, um überhaupt zu wissen, was passiert, weil es ist eben kein Rente mit 70 oder sowas dabei. Und die einen sagen können, seid ihr verrückt, und die anderen können sagen, naja, na endlich und sowas. Das verwässert das Ganze natürlich auch und gleichzeitig auch im Vergleich zur anderen Regierung, vor allen Dingen Merkel, das Problem. Als Merkel anfing, gab es 30 Millionen sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in Deutschland, als sie aufhörte 40. Das heißt, es ging immer bergauf. Die Kassen waren weniger belastet, es kamen mehr Steuern rein. So, das spielt gegen Merz und dann gegen einen Merz, von dem alle dachten, das ist so der Typ aus der Wirtschaft. Der hat ja viele große Unternehmen geführt und das ist ein ganz erfahrener Typ, was alles nicht der Fall war. Der war Aufsichtsratsvorsitzender. Aber alle haben irgendwie gedacht, wenn der kommt, dann geht's Licht an. So.
Was man vielleicht noch zur Verteidigung der Bundesregierung, der Merz-Regierung sagen könnte, ist, dass sie ja nicht nur mit einem Reformstau und einem einer Wirtschaftsrezession konfrontiert gewesen ist. Da ist ja auch die große, weite Welt der Außenpolitik. Da ist ein Krieg in Europa, da ist ein amerikanischer Präsident, der den Europäern, den Deutschen mitunter feindselig zugewandt ist. Da ist eine ganze Menge los, dass diese Regierung fordert. Natürlich, das Geld ist knapp und zugleich bringt Deutschland sehr viel Geld auf für die eigene Aufrüstung durch die Lockerung der Schuldenbremse. Es bringt sehr viel Geld auf zur Unterstützung der Ukraine. Es bringt aber auch sehr viel Energie auf, wenn wir uns daran erinnern, was waren denn die ersten Taten, Unternehmungen von Friedrich Merz nach seinem Amtsantritt. Es war im Zug in die Ukraine zu fahren mit europäischen Amtskollegen und da zu versuchen, so ein bisschen was zu bewegen. Es waren die Bemühungen, Trump irgendwie davon abzuhalten, die Ukraine dazu zu bringen, eine Kapitulationserklärung zu unterschreiben, die von russischer Hand verfasst zu sein schien. Das hat natürlich auch sehr, sehr viel Kraft, sehr viel auch Geld, sehr viel Konzentration absorbiert und die dann möglicherweise gefehlt hat, als es darum ging, Reformen im Inneren voranzutreiben.
Jetzt wollen wir ja hier nicht nur die politische Klasse übers Knie legen, sondern gucken, wer da eigentlich noch mitmischt und möglicherweise auch keine positive Rolle spielt. Das heißt ja immer so schön, es muss sich alles ändern, damit es bleibt, wie es ist. Ein ja durchaus kluger Satz. Das glauben auch viele Leute, dass sich was ändern muss. Aber sobald diese konkret werden, diese Veränderungen, da wächst dann der Widerstand. Ist das das eigentliche Problem unserer Reformpolitik, dass sich über die Notwendigkeit oft Einigkeit herstellen lässt, aber sobald es um die Verteilung der Lasten geht, hört die Freundschaft auf?
Ja, das mag so sein, wobei ich die Stimmung gar nicht so wahrnehme, als ob so eine Reform, so eine geringe Reformbereitschaft da wäre. Ich habe eher den Eindruck, das Problem ist, es klafft eine Lücke zwischen den Themen, die als groß dargestellt werden, beispielsweise Migration, was nach aktuellen Umfragen den Menschen gar nicht mehr so wichtig, gar nicht so das entscheidende Thema ist, und anderen Dingen, die eben sehr langsam vorangehen, die aber schneller vorangehen sollten. Also beispielsweise Bildungsfragen. Bürokratieabbau ist immer noch ein riesiges Thema. Es passiert fast nichts. Und ich habe den Eindruck, dass sehr viele Menschen auch darin bereit wären, dafür mehr zu zahlen, Lasten in Kauf zu nehmen, dafür, dass das vorangeht. Aber da wird in meinen Augen eher ein falscher Akzent gesetzt. Und wenn es um diese Bereiche geht, glaube ich, wären sehr viele Menschen auch, wenn man es ein bisschen pathetisch formuliert, zu Opfern bereit.
Ja, aber das ist ja das Interessante. Es gibt ja Umfragen dazu. Also wenn man jetzt fragt, seid ihr für Reformen? Dann sagt ihr, ja, selbstverständlich, unbedingt notwendig, 70-80%. Fragt man konkret nach Reformen, also zum Beispiel im sozialen Bereich, Gesundheit, Pflege, Rente, Arbeitsschutz, dann sieht das ganz anders aus. Dann sind ungefähr 60-70% eigentlich, sagen wir, eher bei der Position der SPD, wenig zu ändern, vor allen Dingen keine Einschnitte vorzunehmen, weniger zu reformieren. Das heißt also, diese wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass Haltung gibt es ja. Jedenfalls sagen das die Umfragen.
Die gibt es. Die muss man dann, finde ich, und dazu bedarf es natürlich politischer Führung, auch einfach in der Ansprache so adressieren, dass man sagt, pass auf, jeder muss jetzt irgendwie bereit sein, Abstriche zu machen. Wenn ich dann gleichzeitig aber die Diskussion so verfolge und gerade so auch die organisierten Interessenvertretungen, also Gewerkschaften auf der anderen Seite, aber auch viele Lobbygruppen, erkennt man schon eine gewisse Brachialrhetorik. Also auf der einen Seite wird davor gewarnt, dass man irgendwie so in Manchester-Kapitalismus-Zeiten zurückfällt, wenn man den 8-Stunden-Tag irgendwie versucht, ein bisschen zu flexibilisieren. Auf der anderen Seite haben die Kassenärzte zum Beispiel gewarnt, was dann die Bild-Zeitung wieder zu der Schlagzeile veranlasst hat, vor einer Terminkatastrophe zu warnen. Na, die Deutschen gehen so viel zum Arzt wie kaum ein anderes Volk. Gesünder sind wir trotzdem nicht. Also ich finde, da gibt es einen Spielraum, auch Diskussionen mal auszuhalten und mal seriös und inhaltlich zu führen, ohne gleich irgendwie auf dem Baum zu sein. Und ich glaube, ja, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Da können wir alle irgendwie ein Stück zu beitragen, dass man dann auch mal zum Kern einer Debatte durchdringt und nicht gleich sozusagen in der ersten Sekunde verhetzt. Gutes Beispiel ist ja auch dieser Lifestyle-Antrag, der logischerweise auch mit der Überschrift nicht so ganz gut umgesetzt war, aber trotzdem ja im Kern eigentlich was ganz anderes, also auf was ganz anderes abzielte, als das, was dann in der öffentlichen Diskussion so im Nachgang diskutiert
wurde. Also das heißt, wenn es Führung gäbe in der Politik, wäre dieses Florians-Prinzip, heiliger Sankt Florian, verschon mein Haus, zünd andere an, gar nicht so sehr das Problem, dann würden die Leute auch beisteuern. Oder ist das Illusion und Wunschdenken?
Es ist auch ein Denken, was vielleicht nicht ganz verträglich ist mit so einem demokratischen Bewusstsein, auf das wir ja auch zu Recht stolz sind. Natürlich fokussieren wir alle uns hier sehr stark auf die Politik, erwarten viel von der Politik. Die Politik erweckt den Eindruck, sie könne ganz viel leisten, ganz viel aufbringen. Aber möglicherweise haben wir uns auch eine überzogene Anspruchshaltung gegenüber Politik, Politikern, aber auch gegenüber dem Staat in den letzten Jahren angeeignet, die ein wenig Verantwortung vom Einzelnen wegnimmt. Wir sprachen drüber, die Wirtschaft hat ein Riesenproblem. Die Wirtschaft steckt in der Rezession, es fehlt an Innovationskraft und Modernisierungsfähigkeit. Und daran ist ausschließlich die Politik schuld? Glaube ich nicht.
Bisschen zu viel Bequemlichkeit in der Gesellschaft?
Also ich würde schon sagen, der These mit der Anspruchshaltung würde ich sehr zustimmen. Also dass das Bewusstsein ist, der Staat oder die Politik, also eine Kaste, die man jederzeit bereit ist zu verachten, soll aber zugleich alle Probleme lösen. Das heißt, die soll jederzeit für bedingungslose Sicherheit sorgen, dass alle immer überall sicher sind. Gleichzeitig soll sie bedingungslose Freiheit bieten. Also es soll alles möglich sein, soll man keiner reinquatschen. Eigenverantwortung darf auch nicht sein. Das soll dann auch der Staat machen. Also diese Haltung, da ist eine Kaste, die muss für mich sorgen. Das finde ich, also, dass wir als Gesellschaft eine infantile Grundhaltung haben, dem Staat gegenüber, das würde ich schon sagen. Und das finde ich auch ehrlich gesagt beunruhigend.
Und deswegen muss natürlich die Führung stärker sein. Es ist wie mit den Eltern, die denselben Lehrern, die sie abends per Mail beschimpfen, dass irgendwie das Kind was nicht gelernt hat, gleichzeitig aber sagen, dass die Lehrer alle blöd sind. Also es ist genau dieselbe Grundhaltung. Und man kann ja auch Dinge durchsetzen, oder muss es gelegentlich, gegen große Widerstände. Und große Widerstände haben wir ja im Grunde genommen in diesem Land schon lange nicht mehr gehabt. Also Helmut Schmidt hat einen Beschluss, den heute selbst Leute, die es damals vielleicht kritisch gesehen haben, den NATO-Nachrüstungsbeschluss, gegen 300.000 Protestanten auf der Bonner Hofgartenwiese durchgesetzt, wo ich immer dachte, als ich daneben stand, mein lieber Himmel, wahrscheinlich bricht bald das Dach der Tiefgarage ein, wenn noch einer kommt. So, er hat es trotzdem gemacht. Es hat richtig gebrannt und er hat es durchgesetzt. Und später haben viele gesagt, am Ende war es vielleicht gar nicht so schlecht. Und natürlich ist ein Kanzler dafür gewählt, zu sagen, ich mache das jetzt 4 Jahre. Dann könnt ihr mich, ihr müsst mich ja nicht wieder wählen, aber und das findet eben nicht statt.
Merz hat es angetäuscht, kurz vor Villa Borsig, als er sagte, es wird jetzt keine kurzfristigen Maßnahmen geben, erwartet jetzt nichts gegen eben die steigenden Benzinpreise und überhaupt die Regierung und der Staat kann auch nicht ansubventionieren gegen jegliche exogene Schocks. Ein Wochenende später ist man eingeknickt. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo ich erwartet hätte, dass man da einmal stehen bleibt und sagt, genau so ist es. Es gibt ein gewisses Risiko, wenn man Verbrenner fährt. Wir haben es auch schon erlebt mit dem Ukraine-Krieg. Und möglicherweise liegt es dann in gewisser Weise in der Verantwortung jedes Einzelnen. Ja, wenn Betriebe gefährdet sind, dann finde ich, kann man auch vielleicht noch mal ein bisschen zielgerichteter gegenarbeiten, aber eben nicht mit der Gießkanne.
Ich wollte etwas zu Ihnen sagen. Das ist aber auch, glaube ich, ein Phänomen der Zeit, in der Helmut Schmidt regiert hat. Ne? Also in einem komplett analogen Zeitalter, wo man eben gesagt hat, so, wir machen das jetzt mal. Und da werden zwar alle brüllen, aber wir ziehen das durch. Und heute folgt auch die Politik doch sehr stark den Internet- und den Social-Media-Regeln. Das merkt man an der Diskrepanz des Kanzlers, der sagt, ich teile aus. Also wir machen jetzt wieder hier Ende von rot-grünem Blödsinn und beleidigt die einen. Und im nächsten Moment erzählt er im Spiegel, was er wirklich für ein Leid und wie sehr er leiden muss und wie furchtbar das alles ist. Und man denkt sich, ja, und das ist genau dieses Problem. Also der algorithmischen Logik auch in der Geschwindigkeit zu folgen, aber dann Positionswechsel vorzunehmen, die schwierig sind. Und ich weiß nicht, ob ein Helmut Schmidt das heute so durchgezogen hätte. Wobei es schwer vorstellbar ist, dass er heute da wäre.
Das wissen wir, das ist natürlich theoretisch, die Bemerkung ist richtig, wir wissen es nicht, aber das Erfordernis sehen wir natürlich.
Natürlich.
Und dass Friedrich Merz eine gewisse Neigung hat, zu jammern und zu leiden. Also mein Lieblingsvergleich ist immer noch, dass er sagt, na, der Adenauer, der hatte da so ein weißes Blatt und das war relativ einfach im Vergleich zu meiner Aufgabe. Boah, Adenauer hatte einen Haufen Nazis, die ja nicht einen Tag nach dem Zweiten Weltkrieg plötzlich alles Demokraten waren. Ja. Der hatte ein braunes Blatt und musste irgendwie diesen Laden zusammenzwingen und Merz, das ist aber heute viel schlimmer für mich. Ja.
Welche Rolle spielen wir eigentlich als Medien bei dieser Frage, wie Politik sich präsentiert, wie Reformprozesse, wichtige politische Entscheidungen wahrgenommen werden?
Sicherlich eine wichtige und eine prägende Rolle. Eine Rolle, über die wir jedenfalls bei mir in der Redaktion sehr viel nachdenken, sehr viel reflektieren, wenn wir den Koalitionskrach, den Koalitionsstreit, den neuen Eklat abbilden. Spielen wir dann eigentlich jenen in die Hände, die die Demokratie verachten, die dieses System lieber heute als morgen abgeschafft sehen wollten? Das ist natürlich ein Dilemma. Ja, das ist es. Nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass wir natürlich die Dinge so abbilden müssen, wie sie sich uns darstellen. Und es ist nicht so, dass wir uns, das Stichwort Villa Borsig ist oftmals gefallen, also dieser Koalitionskrach in diesem hübschen Anwesen hier in Berlin am Tegeler See, im April war das, als die Koalition zusammenkam, die Koalitionsspitzen zusammenkamen und sich da eine Reform zusammenbasteln wollten und der Kanzler plötzlich auf den Tisch haute und da den Klingbeil anbrüllte. Das haben wir uns ja nicht ausgedacht, das haben wir recherchiert, das haben wir berichtet und das begreife ich auch als unsere Pflicht. Und bei all dem stets fair zu sein, das ist der Anspruch. Aber in der Tat, Es sind andere Zeiten, kritisch zu berichten im Jahr 2026 mit einer AfD, die bei 25+% liegt, erfordert sicherlich noch mal eine andere Robustheit, als es das zu Helmut Schmidts Zeiten.
Die Frage ist ja, wie man mit der AfD umgeht. Sie haben es ja selbst jetzt geschrieben im Spiegel. Da wird ein Popanz aufgebaut. Wenn sollte die tatsächlich dort an die Regierung kommen, das wird also dämonisiert. Das ist genau der falsche Weg.
Was ich da beschreiben wollte, ist, dass ich glaube, dass diese Angststrategie, die vor einiger Zeit noch bei Union und SPD sehr stark zu beobachten gewesen ist, also zu versuchen, die Leute davon abzubringen, AfD zu wählen, indem man den Angst einjagt und dann passiert jenes, dass das nicht fruchten kann, das kommt nicht an. Also man muss schon mit Inhalten, mit Argumenten und vor allem mit Politik, mit konkreter Politik, mit konkreten Lösungen im Alltag die Leute überzeugen und nicht eben diesen, Sie sagten, Popanz aufbauen, weil das ist wie vom Wolf zu warnen. Irgendwann glaubt einem keiner mehr. Wobei, dann taucht der Wolf plötzlich in Hamburg bei Aldi auf.
Und dann, aber tut nichts.
In Berlin stimmt das ja auch gar nicht mit dem Raubtier. Das war ja dann irgendein Dachs, der da durch die Wälder gestreift ist. Wenn man sich die aktuelle Situation ansieht, im Moment spielt Fußball ja auch eine nicht unwichtige Rolle. Und Fußball und Politik sind ja irgendwann doch irgendwie Symbiosen eingegangen. Es geht ja um die Aussicht, was ist da möglich, welche sind die Reformen erfolgreich? Könnte es zwei Sommermärchen geben? Das eine, dass zumindest die deutsche Nationalmannschaft ziemlich weit kommt. Und das andere Sommermärchen, das eigentlich langfristig viel wichtiger wäre, nämlich, dass es tatsächlich einen Ansatz gibt in der Reformpolitik. Hat das auch irgendwas miteinander zu tun? Da könnte man sich da gegenseitig motivieren?
Also wenn man es ein bisschen überinterpretiert, hat der Kanzler ja vielleicht mit seiner Gabe an den amerikanischen Präsidenten in Form eines Nationalmannschaftstrikots diesen Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass er irgendwie erstens mal dieser Austragungsort USA für die Weltmeisterschaft nicht mehr ganz so hässlich erscheint. Vielleicht konzentrieren wir uns doch auf den Sport. Und zweitens mal, vielleicht kann ich ja das mitnehmen, also was Angela Merkel ja 2006 definitiv mitgenommen hat. Also Angela Merkel hat sich auch immer für Fußball interessiert. Die war im Stadion und hat das einfach mitgenommen. Und alle haben ja irgendwie doch mit einer gewissen Sympathie dahin geguckt und gesagt, die Kanzlerin hat Angela geklatscht hat und so weiter. So, das könnte ja sein, dass Merz sagt, vielleicht bringt es mal ein bisschen gute Laune hier rein, gute Stimmung. Und das andere ist wahrscheinlich etwas, wo man auch Geduld haben muss. Was bleibt denn anderes übrig? Wenn der ganz große Schlag nicht da ist, der Big Bang, dann muss man eben mal gucken. Irgendwann hört vielleicht dieser Krieg im Nahen Osten auf. Irgendwann fahren die Schiffe wieder durch die Straße von Hormuz. Vielleicht hört sogar der Krieg in der Ukraine irgendwann auf. Das werden natürlich Wirtschaftsfaktoren sein. Das wird jetzt schon sinken die Ölpreise. Also ich will nicht ausschließen, dass wir am Jahresende eine etwas andere Lage haben mit einer wieder leicht anziehenden Wirtschaft und einer besseren Situation am Arbeitsmarkt. Könnte schon sein.
Aber die Reform braucht es natürlich trotzdem, ja, ja. Ne, in der Rente und im Gesundheitsbereich. Ja, und da will ich mir nicht vorstellen, was los ist, wenn man jetzt nicht schafft, bis Sommer irgendwas zu präsentieren. Weil dann dürfen die Parlamentarier den ganzen Sommer über, teilweise auch im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt und so weiter, an den Ständen sich aber einiges anhören. Nämlich, was ist jetzt mit den Reformen? Habt ihr schon wieder nicht hinbekommen? Schon allein deswegen ist es wichtig, dass man nicht wieder mit so einer, letztes Jahr war es Brosius Gersdorf, dann wäre es irgendwie so der geplatzte Reformsommer. Damit in die Sommerpause zu gehen, wäre jetzt nicht besonders ratsam.
Also die Stimmung könnte sich schon wieder aufhellen.
Wollen wir es mal hoffen. Wobei ich inzwischen den Eindruck habe, nach all dem, was bisher bekannt geworden ist über die Reformpakete, sei es bei der Pflege, sei es bei der Reform der Krankenkassen, das, was heute rausgekommen ist zum Thema Rente, ich glaube, dass sich viele Menschen im Land freuen würden, wenn es keine Reform gäbe in diesem Sommer.
Aber man muss sagen,
weil sie mit großen Zumutungen einhergehen.
Eigentlich hat meistens war es so, dass das Fußball und Politik, ich habe das gerade die Tage nochmal nachgelesen, wirklich ineinander wirken. Und eine erfolgreiche WM für die deutsche Mannschaft bringt die Stimmung nach vorn. Aber dann braucht es natürlich auch einen Kanzler, der diesen Elfmeter, um im Fußballsprech zu bleiben, auch verwandeln kann.
Gut, das haben wir gestern gesehen. Es gelingt auch Harry Kane nicht im ersten Anlauf. Dann warten wir das ab. Ich bedanke mich bei Marina Kombaki, bei Karina Mössbauer, bei Florian Schröder und bei Eckhard Lohse. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, nach 16,5 Jahren und fast 1000 Phoenix-Runden ist dies heute meine letzte Sendung. Ich bedanke mich für kritische Begleitung
und auch gelegentliches Lob. Natürlich macht die Phoenix-Runde weiter, in Zukunft moderiert von Lena Mosel und Anke Plättner. Information und Aufklärung, das ist unser Programmauftrag. Verbleiben wir in diesem Sinne.
Und was er nicht weiß, ist, dass die Redaktion der Phoenix-Runde mich beauftragt hat, die letzten Worte nach der letzten Sendung von Herrn Kähler zu sagen. 16,5 Jahre, meine Damen und Herren, das ist eine ganze Merkel, die Sie hier hingelegt haben. Und eigentlich auch ein ganzer Kohl. Und das wäre vielleicht der bessere Vergleich. Aber da wollen wir uns jetzt nicht zu weit aus dem Fenster hängen. Ich habe schon als junger Mensch die Phoenix-Runde geguckt, als politisch Interessierter, habe sie gesehen und habe mich schon damals gefreut darüber, dass es einen Moderator im deutschen Fernsehen gibt, der aus Fürth kommt, aus Fürth bei Nürnberg, und der auch sein Leben lang so klingt. Keine Sprecherziehung dieser Welt konnte da was tun. Und ich mochte schon immer diesen Tonfall, dieses ruhige und dann doch nochmal nachfragende, wo man schon immer dachte, der Kähler, der weiß einfach mehr als man selber, aber er zeigt's nicht so. Und jetzt, meine Damen und Herren, geht diese große Epoche des deutschen Fernsehens heute zu Ende. Ich danke Ihnen für großartige Aufklärungsarbeit. Er war ja mehr als nur Moderator. Er war Programmdirektor, Moderator. Ihm gehörte Phoenix. Er war Phoenix. Er ist Phoenix aus der Asche. Vielen Dank für 16,5 Jahre und gefühlte 28.000 Phoenix-Runden. Und egal, wer hier sitzt, ich werde immer den fränkischen Tonfall drüberlegen, egal wer moderiert. Sonst ist es nicht meine Phoenix-Runde. Danke, Herr Kähler. Schönen Lebensabend wünsche ich Ihnen. Sie haben ja noch einmal 65 Jahre mit den heutigen technischen Errungenschaften.
Fühle mich geehrt.